begrüße Sie hier an dieser Stelle. Ich habe einen Schluss vorgesehen gehabt. Ich habe den Eindruck, ich bringe den Schluss ganz am Anfang. Der Begriff Verantwortung. Wir haben alle eine geistliche Verantwortung. Und der Begriff Verantwortung ist heute ja fast pervertiert. Verantwortung wird gerne auf die anderen abgeschoben. Verantwortlich sind immer die anderen. Wir selbst sind nicht oder nicht mehr zuständig. Geistliche Verantwortung, geistliche Mitverantwortung wird kaum noch gesehen. Und welche geistliche Verantwortung haben wir hier gerade speziell in Bayern, und ich fühle mich immer noch als gebürtiger Bayern, dass wir für unseren Papst so wenig getan haben? Wie werden wir diese nicht wahrgenommene geistliche Verantwortung bezahlen müssen? Können wir wenigen, die ihn gestützt haben im geistlichen Bereich, können wir das gut machen, was die anderen geistlich sozusagen falsch gemacht haben, nicht gemacht haben? Gegenteil. Romano Guardini sagt, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Wir sind entweder im Reiche Gottes oder im Reiche des Satan. Es gibt keine neutrale Zone des Menschen, was sich der Mensch immer einbildet. Ich bin sozusagen im Graubereich neutral. Und alle, die ihn nicht gestützt haben, sind nach meiner Meinung nach bestimmt nicht aus dem Reiche Gottes gewesen. Also, ich bin so wie Sie tief geschockt. Ich weiß also auch noch nicht genau, wie ich das geistlich verarbeiten muss. Und jetzt wollen wir uns ja über geistliche Dinge unterhalten. Ich als Mediziner, Schulmediziner, will Ihnen jetzt geistliche Medizin versuchen klarzumachen. Medizin, Heilkunde, Theologie, Gotteskunde. Und als Mediziner, als Heilkundiger, bewege ich mich jetzt im Bereich der Gotteskundigen, der Theologen, sozusagen in einem Grenzgebiet, in einem anderen Revier. Fühle mich fast als Wilderer in diesem fremden Revier. Und ich hoffe, dass Sie mir das nicht übel nehmen, aber ich habe extra mein bayerisches Gewand heute deswegen angezogen. Die klare Trennung der Medizin und Theologie, wie wir sie heute in der Regel praktizieren, die war nicht immer so. In der Antike war das ganz anders. Ich gehe jetzt wirklich bewusst 2500 Jahre zurück. Da hatte der Arzt seine Praxisräume, sein Sprechzimmer im Tempel, im Heiligtum. Meistens war es ein Heiligtum des Gottes für die Heilkunde des Gottes Asklepios. Und da durfte der Patient dann dort schlafen, dass ihm nachts der Gott erscheinen möge und ihn heile. Also den Seinen gab es damals schon, der Herr im Schlaf. Und wenn die Medizin heute so einfach ist, also nur bei den Anästhesisten dürfen sie schlafen, aber sonst müssen sie hellwach sein. Ja, ja. Damals war der Arzt ein angesehener Beruf. Kann man heute nicht immer so sagen. Er galt als der Wissende, der Kundige, der in einem für einen Unkundigen schwierigen Situation, undurchschaubar, unfassbar für einen Patienten, was ist das mit meiner Krankheit, da hatte er einen Wissensvorsprung. Und ich finde diesen Rückgriff gar nicht so verrückt und auch dieses Zusammensein zwischen praktisch dieses Grenzgebiet zwischen Medizin und Theologie gar nicht so paradox. Ich greife jetzt auf ein anderes Buch zurück, das ist etwa 2200 Jahre alt, vor Christus, im Kanon der katholischen Bibel. Bei uns Katholiken ist es Kanonbibel. Bei den Reformierten ist es nicht biblisch, sondern das ist apokryphe Schrift. Selber schuld, kann man was sagen. Jesus Sirach, etwa 200 vor Christus geschrieben, uns überliefert im Griechischen durch den Enkel, das ist immer gut, wenn man gute, tüchtige Enkel hat, durch den Enkel des Schriftstellers Jesus Sirach, der hat das nämlich in Alexandrien ins Griechische übersetzt. Und diese griechische Version ist uns erhalten. Die original hebräische Version ist verloren gegangen. Jesus Sirach, Kapitel 38, ganz am Anfang, die Sätze 1 bis 15. Ich lese Ihnen einige vor. Wunderschön, beste Stelle der Weltliteratur für uns Ärzte. Satz 1. Schätze den Arzt, weil man ihn braucht. Steht in der Bibel. Ist doch wunderbar. Seit 2200 Jahren stehen wir in der Bibel. Aber, lieber Doktor, nicht hochmütig werden. Satz 2. Denn auch ihn hat Gott geschaffen. Auch wir Ärzte, wir sind nur Geschöpfe Gottes. Wir sind Werkzeuge. Wir sollten uns dieses immer wieder vor Augen halten. Von Gott hat der Arzt die Weisheit. Gott ist der Ursprung aller modernen Medizin. Sozusagen, wenn Gott nicht will oder sagt, die Zeit ist noch nicht reif, dass die Antibiotika erfunden werden, dann sterben eventuell 90% der Bevölkerung an der Pest. Vor rund 500 Jahren. Wie ist das mit Krebs? Stirbt jeder Vierte an Krebs? Wie lange müssen wir da warten, bis da so ein Durchbruch kommt wie die Antibiotika bei den Infektionserkrankungen? Der nächste Satz ist auch sehr schön. Vom König empfängt er Geschenke. Wenn das die Krankenkassen sich verinnerlichen würden. Ja. Jetzt lassen wir mal ein paar Sätze aus. Durch Mittel beruhigt der Arzt den Schmerz, ebenso bereitet der Salbenmischer, das ist der Apotheker, die Arznei. Ja, das klingt ganz, ganz neutral, aber, kommt schon mit, damit Gottes Werke nicht aufhören. Alles, was wir Ärzte tun, und sozusagen die Medizin, die Pharmazie, alles zusammen, ist ein Werk Gottes. Wie sollten wir in die Demut kommen? Und tun es leider nicht. Und damit eben die Werke Gottes nicht aufhören und die Hilfe nicht von der Erde verschwindet. Also hier Aufruf und Demut an den Arzt. Jetzt geht's weiter. Mein Sohn, das gilt natürlich auch für meine Tochter. Meine Tochter, mein Sohn, bei Krankheit säume nicht. Bete zu Gott, denn er macht gesund. Und hier haben wir geistliche Medizin, das Gebet. Gott ist der Arzt. Jesus Christus ist der Arzt, der gekommen ist zu heilen. Und die Medizin, das ist nur Werkzeug. Bete zu Gott, denn er macht gesund. Jetzt kommt auch ein Rezept, medizinisches. Lass ab vom Bösen. Mach deine Hände rechtschaffen. Reinige dein Herz von allen Sünden. Geistliche Medizin, die Beichte. Reinige dein Herz von allen Sünden. Vor christlicher Zeit, bring den beruhigenden Duft eines Gedenkopfers dar. Das ist die Eucharistie, geistliche Medizin. Als Patient, mein Sohn, bei Krankheit säume nicht, bringe ein Gedenkopfer dar. Doch auch dem Arzt gewähre Zutritt. Also hier eine klare Definition, sowohl geistliches Tun, geistliche Medizin, wie ärztliche Medizin. Doch auch dem Arzt gewähre Zutritt, er soll nicht fernbleiben, denn auch er ist notwendig. Es ist also im Plane Gottes, dass die Medizin mitwirkt und nicht nur das Gebet, geistliche Medizin. Aber lieber Doktor, sei jetzt nicht so hochmütig. Zu gegebener Zeit liegt in seiner Hand der Erfolg. Zu gegebener Zeit. Alles hat seine Zeit. Auch Heilung, auch Hilfe. Denn auch er betet zu Gott. Auch der Arzt soll zu Gott beten. Und wenn er es nicht tut, was machen wir dann? dann beten wir für den Arzt an seiner Stelle. Wir übernehmen unsere geistliche Verantwortung. Ganz biblisch. Alles, was ich Ihnen erzähle, ist biblisch. Und wenn mich einer erwischt auf irgendetwas, was nicht der Bibel konform ist, möge er mir es bitte sagen. Ich möchte sozusagen meine Lehre soll ganz biblisch sein, biblisch fundiert und Christus zentriert. Und natürlich alles immer in der Bibel bleiben, was mir manchmal als Oberlehrer nicht ganz so einfach fällt. Also auch der Arzt, er betet zu Gott, er möge ihm die Untersuchung gelingen lassen, also die Diagnostik, und die Heilung zur Erhaltung des Lebens. Das ist die Therapie. Und Gottes Wille ist im Prinzip, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Aber auch eben nur in dem Zeitrahmen, den er uns gesetzt hat. Das Leben währet 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80. Manchmal wird es ein bisschen länger, manchmal wird es ein bisschen kürzer. Dein Wille geschehe. Aber sein Wille, nicht der. Da reden wir gleich noch drüber. Also Sie sehen, hier haben wir eine Fülle von geistlichen Rezepten auf ganz biblischer Grundlagen. Die Bibel als Wort Gottes, kann einer natürlich sagen, ja, das war ja vor 2200 Jahren, heute haben wir moderne Medizin, was soll denn das noch? Aber da sehe ich das haben wir hier auch schon mehrfach gehört, es geht nicht darum, was jetzt da gerade gesagt worden ist, damals, sondern wozu wird es in unsere heutige Zeit für uns, für mich persönlich, für meine individuelle Situation hineingesprochen? Was will uns Gott mit so einer Bibelstelle sagen in unserer heutigen Zeit, der heutigen Zeit der modernen Medizin? Die Grundaussage ist nicht eben nur moderne Medizin, sondern eben auch eben diese geistliche Medizin. Ich will noch einen anderen Aspekt bringen. Jesus hat seine frohe Botschaft verkündet und bekräftigt durch Heilungen. Sozusagen, Jesus Christus war ärztlich tätig. Man könnte es ein bisschen komplizierter ausdrücken. Wenn ich ein bisschen mal einen Theologen etwas verwirren will, dann schaue ich ihn tief in die Augen und sage ihm, Christus praktizierte eine therapeutische Theologie. Wie bitte? Ja, also dann erkläre ich es halt so. Er hat die Verkündigung der frohen Botschaft mit Heilungen bekräftigt. Eine der schönsten Stellen, die ich da hier gefunden habe, Matthäus 8, 16. Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit seinem Wort die Geister aus und heilte alle Kranken. Alle. Nicht nur ein paar. Das ist Gott. Vollmacht, in der göttlichen Vollmacht. Aber die hat er doch uns weitergegeben. Wo ist diese Vollmacht bei den meisten geweihten Priestern? Es sind ganz wenige, die in so einem Kreis hier mitmachen. Die meisten interessieren sich nicht dafür, haben Angst. Wir werden dann gleich noch über das Rezept gegen Angst auch noch sprechen. Und vor seiner Himmelfahrt, Markus 16, gibt Jesus diesen Heilauftrag an seine Jünger weiter. Ich will jetzt nicht ganz in Markus 16, 15 bis 18 vorlesen, sondern nur: Und den Kranken, denen sie die Hände auflegen, die Kranken werden gesund werden. Sein Auftrag an die Theologen, medizinisch, mit ihren Möglichkeiten, Hände auflegen, Gebet, zu wirken. Zu wirken, dass die Medizin wirkt. Heißt das jetzt eigentlich für uns, eben, ich sage zu wirken, dass die Medizin wirkt, heißt das für uns, wir sollen nur noch beten und auf eine moderne Medizin verzichten? Gebet als Ersatz? Gebet allein wäre ausreichend, Medizin überflüssig? Und dies wird auch gern von Charismatikern, speziell auch in den Freikirchen, so gesehen. Aber ich finde das im Prinzip ganz unbiblisch. Das Hauptargument, Gegenargument, biblische Gegenargument ist ja Jesus Sirach. Also ich sehe es etwas differenzierter. Bei uns in Europa und in anderen hochzivilisierten Ländern, in denen es eine gute und eine moderne Medizin gibt, erwarte ich Heilung durch Gebet in Einzelfällen. meistens vermittelt durch tiefgläubige Christen, denen der Heilige Geist das Charisma der Heilung geschenkt hat. Anders sehe ich das in Entwicklungsländern, in denen es keine moderne Medizin gibt. Oder eine moderne Medizin für den Einzelnen finanziell quasi nicht erschwinglich ist. Dort werden eben sehr, sehr viele Heilungen ausschließlich durch Gebet berichtet. Indien, Mexiko, weiß ich jetzt nicht, Afrika. Aber auch in der Nähe von Hochaltingen ist mir persönlich das schon passiert. Es war Mitternacht, die nächste Notfallstation wäre so etwa 60 Kilometer in Gunzenheim gewesen. Und mein lieber Freund, der Günther Kieswetter, vielleicht von Ihnen den einen oder anderen noch bekannt, wir waren schön im Gespräch verbunden und langt auf von seinem Kofferraum so ein bisschen auf die Kante und gleichzeitig mit der anderen Hand schlägt er den Kofferraum zu. Können Sie sich vorstellen, wie gut das tut auf die Hand, wenn da der Kofferraumdeckel mit voller Wucht kommt. 60 Kilometer, Mitternacht, wir wollten nächsten Morgen, waren Vorträge. Na, ich habe gesagt, komm Günther, bet mal. Wir haben gebetet. Ich habe am nächsten Tag die Hand angeschaut, nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Also nutzen Sie das auch. Vertrauen Sie, wenn es im Willen Gottes ist. Der hat Mitleid gehabt mit uns. 60 Kilometer Notfallstation um Mitternacht noch fahren. Nee. Ja gut. Und dann hätten wir geröntgt und wer weiß, was wir alles gefunden haben. Am nächsten Tag haben wir nichts mehr gefunden. Also, aber wir müssen immer bedenken, die Medizin, die moderne Medizin ist ein Geschenk der Barmherzigkeit Gottes. Und so ist jetzt eben meine Position, ist Medizin und Glaube und alles, was um den Glauben herum ist, wie zum Beispiel Gebet, das ist eine Ergänzung. Also nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Aber nicht, jetzt beten wir ein bisschen, wenn es nichts hilft, gehen wir ins Krankenhaus. Oder jetzt gehen wir ins Krankenhaus, wenn es nichts hilft, dann tun wir noch ein bisschen beten. Ja, nein, gleichzeitig, gezielt einsetzen. Und nun, diese Rezepte der modernen Medizin, die stehen in keinem Lehrbuch. Und wenn ich nicht schon Professor wäre, dürfte ich das nicht erzählen, denn sonst würde ich es nie werten. Ja. Ja. Aber als Ruheständler und ich muss ja sagen, es ist ein Gnadengeschenk des Himmels, dass alle meine beruflichen Ziele hat mir der Herr erfüllt. Ich wusste mit 12 und 13, ich werde Arzt. Mein Vater war Arzt. Ja, nicht so schwierige Entscheidung. Ich wusste mit 18, ich werde Facharzt für Röntgenologie, hieß es damals noch, Radiologe. Dann habe ich mich subspezialisiert auf die Radio-Onkologie mit 18. Ich habe nie zweifeln müssen. So ein Geschenk. Ja, und dann das Examen, immer zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Dann wollte ich Chef in einem Klinik werden und Professor. Ist doch alles gelungen. Und dann war ich Professor und dann wurde ich wieder praktischer Arzt, in Anführungszeichen. Ich war der Erste in Deutschland, der seine Chefarztstelle gleichzeitig in unserem Fachgebiet gleichzeitig mit einer freien, unabhängigen Praxis für Ambulanz betreiben durfte. Das war ein Gnadengeschenk des Himmels. Und da durfte ich noch 3 Jahre länger arbeiten als meine anderen Chefkollegen. Ja, und hatte ganz sehr tüchtige Mitarbeiter, die dann auch die Praxis übernommen haben, die dann auch vom Krankenhaus als Chefs übernommen worden sind. Also welcher Chefarzt kann seine Nachfolger selber einsetzen? Sagenhaft. Also was da alles gelungen ist, dank der Hilfe des Himmels, es war wunderbar. Also, ja, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Also, ja, so, diese geistliche Medizin steht in keinem Lehrbuch. Ja, was ich Ihnen jetzt erzähle, sind reine Erfahrungen, persönliche Erfahrungen von mir, für die ich allerdings eben auch gerade stehe. Ich hätte keine Probleme, das auch einem Katheter einer Universität zu erzählen. Ich will jetzt vorab einen Begriff vorausschicken, den Begriff der Ganzheitlichkeit. Hochmodern. Keine Praxis eines Heilpraktikers, der nicht ganzheitlich. Ja. Aber ganzheitlich sehe ich auch wieder auf biblischer Grundlage. Steht in der Bibel. 1. Thessaloniker 5. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt. Ganzheitlichkeit des Menschen bedeutet Geist, Seele und Leib. Leib, sagt man, moderne Medizin, ja, Seele, ach, das sind die Psychologen, die Psychotherapeuten. Ja, aber eben auch den Geist. Den Geist, mit dem mein unsterblicher, geschaffener, aber unsterblicher Geist, mit dem ich mit Gott persönlich in Verbindung treten kann. Und man darf dann jetzt eben den Menschen jetzt nicht so sehen wie eine Kommode mit drei Schubladen, wo man da sagt, jetzt ziehe ich mal die Schublade Geist oder die Schublade Körper heraus, sondern es ist die Ganzheitlichkeit, alles immer gleichzeitig. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig sehen, so dreidimensional bin ich ja jetzt in dem Sinn nicht geschaffen, aber ich kann wie durch einen Kristall mit drei Schliffflächen, kann ich die Wirklichkeit dahinter ein bisschen anders sehen. Aber es ist alles zusammenwirkend. Also Körper, Geist und Körper, Seele und Geist. Das zusammensehend, das ist Ganzheitlichkeit, auch in der Medizin. Und diese ganzheitliche Medizin, die unterscheide ich eben jetzt in die ärztliche Medizin und in die geistliche Medizin. Ein sowohl als auch, sowohl ärztliche Medizin wie geistliche Medizin. Gleichzeitig. Sicher, auf dem Weg zum Krankenhaus kann man schon mal mit dem Beten anfangen. Aber, und ich bin noch nicht im Krankenhaus, aber das zählt also schon zusammen als gleichzeitig. Ich sehe auch so, da bin ich also ein guter Schüler hoffentlich, von Pater Joseph Bill, von dem ich sehr viel gelernt habe. Ich sehe, dass diese geistlichen Probleme und diese seelischen Probleme sind in der normalen Arzt-Sprechstunde, nicht in einer Facharztambulanz oder Facharztklinik, aber in der normalen Sprechstunde sind diese geistlichen und seelischen Probleme die Hauptursache von Krankheiten, mit denen Patienten eben in die Sprechstunde gehen. Pater Bill sagt 85%. Das sind 6 von 7. Das ist wie bei einem Eisberg. Der Eisberg, Sie sehen nur ein Siebtel seiner Masse oberhalb der Wasseroberfläche und 6 Siebtel sind unterhalb der Wasseroberfläche. Dort sitzen nicht sichtbar im geistlich-seelischen Bereich, dort sitzen die meisten Wurzelursachen von Krankheiten. Ja, jetzt hat er sich beim Verkehrsunfall verletzt. Kann da eine geistliche Wurzelursache sein? Ja, primär muss ich schauen, dass die Verletzung gut versorgt wird. Aber warum hat er den Verkehrsunfall? Kann da eine geistliche Wurzelursache sein? Sein Vetter ist auch schon tödlich verunglückt. Das ist ja ganz knapp an der tödlichen Verunglückung vorbeigeschrammt. Oder. Da sehe ich dann oft, und sicher wird bis der Pfarrer Ramos auch so sehen, oft geistliche Zusammenhänge. Also 85% in der normalen Sprechstunde sind nicht rein körperlich bedingt. Hier ist eben Hilfe durch den Arzt möglich, aber die Wurzelursache, die zu einer Heilung führt, die ist praktisch dann nur über geistliche Medizin. Und hier geht es vor allem um die Beziehungen, die inneren Beziehungen, die eben gestört sind und die ich heilen muss, zunächst eine innere Heilung bewirken, bevor ich dann eventuell auch eine äußere Heilung bewirke. Es sind vor allem gestörte Beziehungen zu Gott, geistliche Wurzelursache, meine Beziehung zu Gott, mein geschaffener Geist zu dem Schöpfergeist. Wann störe ich die Beziehung? Wenn ich mich von ihm trenne, Trennung, Sünde. Also die Sünde als Ursache körperlicher Erkrankungen. Das einem Mediziner erzählen. Ich trenne mich von Gott zum Beispiel durch die Sünde gegen das erste Gebot. Ich erkenne Gott nicht als Gott an. Ich suche meine Hilfe nicht bei Gott, sondern in Esoterik, Okkultismus, Spiritismus. Es ist nicht so, dass ich, weil ich krank bin, mir Hilfe suche in der Esoterik, sondern es ist oft sogar umgekehrt. Weil er sich schon lange mit Esoterik und all diesen Dingen beschäftigt hat, wird er plötzlich krank. die Wurzelursache liegt in dieser Sünde gegen das erste Gebot. Beispiel Depression. Wurzelursache, wenn man genauer forscht, in einer jahrzehntelang zurückliegenden Abtreibung. Post-Abortion-Syndrom. Das Post-Abortion-Syndrom ist die häufigste Krankheit bei Frauen in der Bundesrepublik. Wie bitte? Die häufigste Krankheit bei Frauen, das gibt's doch nicht. Rechnen Sie mal nach. Es haben etwa 4,5 Millionen bis 5 Millionen Frauen einen Diabetes, Zuckerkrankheit. Wie viele Abtreibungen gab es in den letzten 40 Jahren? 250.000 pro Jahr mal 40, 10 Millionen, vielleicht waren es nur in Anführungszeichen 8, 9 Millionen. Manche Frauen haben mehrfach abgetrieben, manche Frauen sind schon verstorben. Man sagt, 80% bekommen ein Post-Abortion-Syndrom. Ein Psychiater, mit dem ich in Nürnberg mal gesprochen habe, hat gerade einen Kongress organisiert. Nein, bei meiner Erfahrung nach 100%. 80% von 8 Millionen sind 6,4 Millionen. Ich hoffe, Sie können genauso schnell das kleine 1x1 rechnen wie ich. Ja, brauchte ich beruflich, ja, manchmal auch nur das große 1x1. Wie viel habe ich gesagt? Diabetiker? 4,5 bis 5. Und jetzt sind wir bei 6,5. Das ist die häufigste Krankheit der Bundesrepublik, ist das Post-Abortion-Syndrom bei Frauen. Bei Männern gar nicht mitgerechnet. Das ist keinem Mediziner so bewusst. Ja, die kommt doch jetzt bei mir zu, mit Schlafstörungen, mit Depressionen, mit häufigen Unfällen, mit Verletzungen und was weiß ich. Die Wurzelursache zurückzuverfolgen, na, das ist völlig unmöglich. Post-Abortion-Syndrom, das ist keine beweisgestützte Medizin. Haben's Pech gehabt, ja. Ja. Ja gut, wir wollen ja Glück haben. Ja, mit Hilfe, mit seiner Hilfe, ja. Andere Wurzelursache, Bluthochdruck. 85% der Bluthochdruckpatienten, da wissen wir deren Ursache nicht. Die Medizin kennt sie nicht. Bei 15% weiß man, sind Hormonstörungen, das sind Störungen an der Nierendurchblutung, Engstellungen an der Nierenarterie zum Beispiel. Bei 85% wissen wir es nicht. Und was macht dann die Medizin, wenn sie eine Ursache nicht kennt? Dann gibt sie einen schönen, schlauen Namen und nennt das essentiell. 85% der Hochdruckpatienten haben einen sogenannten essentiellen Hochdruck. Keine Wurzelursache, nichts bekannt. Was kann sein, muss nicht sein. Eine jahrzehntelange Unvergebenheit. Nicht nur die böse Schwiegermutter, es gibt noch viele Schwiegerväter und gibt noch viele, viele andere Ursachen. Jahrzehntelang, wer nicht vergibt, wird krank. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Deswegen, wir werden vielleicht, ja, sage ich es, kann ich jetzt auch schon bringen. Unvergebenheit muss raus. Sie muss abgearbeitet werden. Das heißt, sie muss vergeben werden. Kann manchmal sehr, sehr schwer sein. Und da sage ich, also aus medizinischer Sicht kann ich Ihnen erlauben, jawohl, ein paar Wochen dürfen Sie brauchen, bis Sie es vergeben haben. Wenn es hochkommt, wenige Monate. In dem Moment, wo Sie das Jahre mit sich rumschleppen, haben Sie ein großes Risiko, krank zu werden. Wir wissen, dass durch Vergebungsarbeit Herz-Kreislauf-Erkrankungen positiv beeinflusst werden können. Umgekehrt, wenn Sie nicht vergeben, kriegen Sie diese Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das ist gesichertes medizinisches Wissen. Aber es gibt auch andere Dinge, Rheumaerkrankungen und auch Krebserkrankungen, die Wurzelursache oder mit einer der Wurzelursachen in einer jahrzehntelangen Nichtvergebung haben können. Der hat sie verletzt und beleidigt, dem ist das völlig wurscht, das ist ein Dickhäuter gewesen, ein Elefant im Porzellanladen. Sie sind das Sensibelchen gewesen, ach, ich bin immer noch beleidigt und dem, wenn ich dem begegne, muss ich die Straßenseite wechseln. Und ich krieg den Hochdruck, weil der damals so dumm war und so frech war. Wie heißt es bei Mediamarkt? Ja, also ich habe es nicht gesagt, ja. Also, geistliche Wurzelursachen bedenken in der Diagnostik. Ja. Wer kann sich's leisten, eine geistliche Diagnose zu machen? Und natürlich auch in der Therapie geistliche Wurzelursache behandeln. Also wenn einer einen essentiellen Hochdruck hat, ist der meistens schon so fixiert, dass sich nicht mehr sehr viel ändert. Aber ich würde ihm trotzdem empfehlen, auch zu seiner persönlichen Krankheitsbewältigung Und wenn ich nicht vergebe, wie steht es im Vater unser? Vergib mir meine Schuld. Ja, und wenn ich nicht vergebe, wie will Gott mir vergeben können? Es ist ein Jungteam, ein Zusammenhang. Mein Seelenheil hängt von einem anderen ab? Nee, es hängt nur von mir ab, wenn ich nicht vergebe. Ob der andere will, dass ich ihm vergebe oder nicht will, oder auch schon längst tot ist, ist völlig egal. Ich muss vergeben, damit zu meinem Seelenheil und natürlich auch zu meinem körperlichen Heil. Aber alle diese Dinge sind jetzt nicht unbedingt beweisgestützte Medizin. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch etwas nennen. Ich bin auf dieses Thema auch mitgestoßen durch ein Buch, das ich in der Bibliothek meines Vaters, der war praktischer Arzt in Augsburg, gefunden habe. Ein Buch, das nennt sich Pastoralmedizin. 10. Auflage, 1895. Für uns heutige Ärzte völlig undenkbar, dass man sowas liest. Und da standen solche Dinge drin. Fand ich spannend. Ja gut, 1895, die erste Auflage, 1877, da gab es noch keine Antibiotika. Da musste man manches anders bedenken. Auch der gute Semmelweis hat das mit der Desinfektion bei der Geburt noch nicht erfunden gehabt und so. Also da war manches nämlich anders zu sehen. Und da war der Arzt mit viel mehr in seiner geistlichen Mitverantwortung für seine Patienten. Sind Sie in der geistlichen Mitverantwortung für Ihren Arzt? Haben Sie heute schon für mich gebetet? Also ich will Ihnen jetzt ja in diese geistliche Medizin einige Rezepte eben noch mitgeben. Es sind Rezepte ohne Rezeptgebühr. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Ich glaube, wurde die abgeschafft jetzt. Ja. Also, und keine dieser Rezepte kostet auch nur einen Cent. Die Krankenkassen, ja. Und Risiken und Nebenwirkungen müssen Sie also auch nicht befürchten. Ich teile diese geistliche Medizin ein in sozusagen in zwei Säulen. Das sind geistliche Medizin durch Gebete und geistliche Medizin durch Sakramente. Jesus Christus ist der Arzt. Er ist gekommen, um zu heilen, was verwundet ist. Und er sagt auch, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Also wir Menschen, wir Ärzte speziell, ob jetzt als Arzt, Schwester oder Pfleger oder technischer Assistent oder Assistentin, alles, wir sind immer nur Werkzeuge. Wir sind in einer Verantwortung, aber eben nicht nur in der menschlichen Verantwortung. Das heißt, ich muss mein Fachgebiet gut lernen, ich muss es beherrschen, ich muss fleißig sein. Ich bin auch in einer geistlichen Mitverantwortung, der wir uns nicht entziehen können. Ich habe also auch mal einen Vortrag gehalten mit schönen Folien, habe mir zwischenzeit abgewöhnt. Nicht, weil die Folien nicht schön sind, sondern weil der Projektor so viel Lärm macht, wenn er die heiße Lampe kühlt. Also es hat mich mehr gestört, glaube ich, als die Zuhörer. Da hatte ich eine Folie dabei und das habe ich geistliche Medizin, ja, und da eine Folie, das ist alles nicht geistliche Medizin. Nach dem Vortrag war vorbei, kommt ein Kollege da, Dr. Med, gibt mir seine Visitenkarte, sagt, Herr Kollege, Sie haben mir ganz aus dem Herzen gesprochen, auch ich betreibe geistliche Medizin. Da habe ich die Visitenkarte etwas näher angeschaut, stand drauf, Schamanenmedizin. Also, ich habe das Dia sofort erweitert und habe also auch die Schamanenmedizin da drauf geschrieben. All diese Dinge, die nenne ich Geistermedizin. Also geistliche Medizin ist nicht Geistermedizin. Und es gibt wirklich eine Fülle von Heilmethoden, die aus dem esoterisch-okkulten oder gar spiritistischen Bereich kommen, die Geistermedizin sind. Und so ist mein allererstes Rezept. Finger weg von all diesen Dingen. Lassen Sie sich nicht drauf ein. Und wenn Sie noch so krank sind, lassen Sie sich nicht drauf ein. Man kann sich so überlegen, ein paar Fragen, es ist immer gut, sich ein paar Fragen zu stellen. Ist es nötig? Also ich sage grundsätzlich nein, diese zusätzlichen Dinge aus dieser Geistermedizin, sie sind absolut unnötig. Wenn ich in der Nachfolge Jesu und Mariens sein will, brauche ich solche Dinge nicht. Ich habe Besseres, Sichereres, das mir Hilfe gibt, das mir Heil gibt und Heiligung bringt. Es führt mich näher zu Gott. Also ist es nötig? Nein, absolut unnötig. Ist es wahr, was da einem so versprochen wird? Kann ich nur sagen, nein. Alles, was da versprochen wird, kommt aus dem Reich der Lüge. Und wer ist der Chef der Lüge? Können Sie sich auch vorstellen. Ist es gut? Nächste Frage. Nützlich. Nur vordergründig. Vieles stellt sich heraus, dieses eine Symptom hat sich vielleicht gebessert, aber dafür sind Wochen später ein paar andere Symptome aufgetreten, vielleicht viel schwerwiegendere. Das wird sehr häufig beschrieben bei diesen okkulten Heilmethoden, Symptomverlagerung. Und der Doktor, na wunderbar, ich habe ihm vor 3 Wochen geholfen mit diesem Tick, 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 Tack, 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 Tack. Und jetzt machen wir das ähnlich wieder und so. Der denkt gar nicht nach, dass der vor 3 Wochen, dass da ein Zusammenhang ist. Und immer auch sich fragen, was steckt dahinter? Welche Philosophie, welche Lebensanschauung, welche heidnische, meistens sind es ja heidnische Philosophien, was steckt dahinter? Und fragen Sie sich, wer steckt dahinter? Also ich traue einem Samuel Hahnemann aber überhaupt nicht über den Weg. Oder einem Rudolf Steiner oder einem Dr. Joseph Bach. Wollen Sie die Liste hören? Die Geisterliste? Und Sie versprechen nicht, mit faulen Eiern nach mir zu werfen? Akupunktur, dahinter steckt chinesische Philosophie, heidnische Philosophie, Anthroposophie, die ganze anthroposophische Medizin. Ja, der Jesus Christus ist irgendeine Energie im Weltenraum. Bachblüten. Was soll ich jetzt heute nehmen? Soll ich die 37 oder die 42 oder was? Also ein Pendel mal schön drüber, welche heute dran ist. Geistheiler, Bruno Grönig-Kreis, universelles Leben, Amulette tragen, Homöopathie. Ja, es kam hier noch kein faules Ei. Ja. Gut, Schüsslersalze, Kräutermagie, heilende Steine, Magnetismus, Reiki, eine der tollsten Dinge offensichtlich. Da sind Sie sicher dabei, aber auf der anderen Seite. Wundersteine, gesund beten. Also im ländlichen Kreis ist das, glaube ich, doch immer noch. Allgäu habe ich mal sagen lassen, besonders, ja. Besprechen. Also ist alles Geistermedizin. Ja. Nicht darauf einlassen. Das ist mein Rezept 0 oder minus 1 oder wie Sie es nennen wollen. Nicht darauf einlassen. Finger weg, nicht einmal probehalber. Und wenn Sie noch nicht krank waren, haben Sie die Garantie, dass Sie irgendwie krank werden, mindestens eine Depression kriegen. Das ist Sünde, sich darauf eingelassen zu haben. Sünde gegen das erste Gebot muss in die Beichte. Und dem Priester sagen, ich habe das getan, es tut mir leid, ich widersage. Und so laut schreien, dass es vielleicht die ganze Kirche hört. Es soll vor allem der andere hören. Ich widersage. Und die Beschäftigung mit diesen Dingen bringen einen Fluch auf Sie und Ihre Familie. Die Lebenden und die noch nicht Geborenen. Wollen Sie da mitverantwortlich sein, geistlich mitverantwortlich? Also müssen Sie bitte den Priester bitten, diesen Fluch zu brechen. Wenn Sie schon dabei sind, bitte, Pfarrer, brechen Sie auch noch den Fluch, dass ich mich damals darauf eingelassen habe. Das kann ich jetzt biblisch nicht so unbedingt beweisen. Alles, was Homöopathie ist, natürlich. Aber wer mit mir darüber diskutieren will, gerne, aber nicht jetzt im Vortrag. Und alle diese Gegenstände, die damit zusammenhängen, wie Amulette, Papiere, Talismane, Bücher, Medikamente und so weiter, raus aus dem Haus, ins Feuer damit. Möglichst noch schreien, raus mit dir, du Teufelszeug. Also dieses allererste Rezept ist dieses Negativrezept. Lassen Sie sich nicht auf Geistermedizin ein. Und wenn ja, lösen Sie sich davon, auch geistlich mit Beichte und auch diesen Fluch brechen. Alles Lüge, was Sie da hören. Wer war der beste Lügner seiner Zeit? Die Schlange im Paradies. Jetzt wollen wir noch ein paar positive Dinge reden, ja? Das gilt für mich genauso, denn ich könnte ja auch mal Patient sein, oder ich war es auch schon, wie jetzt das, was ich Ihnen erzähle. Es gilt für den Laien wie für den Theologen. Rezept Nummer 1. Grenzenloses Gottvertrauen. Gott macht keine Fehler. Oh, das fällt mir aber schwer. Jetzt, dies wieder passiert und jenes passiert. Fällt auch mir manchmal sehr, 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 sehr schwer. Grenzenloses Gottvertrauen. Mein Jesus, ich vertraue dir. Und was ich auch jetzt noch so bringe, ist eben, wie gesagt, nicht beweisgestützte Medizin, sondern vorwiegend auch persönliche Erfahrungen aus der Sprechstunde heraus, aus meinem Leben, aus den Dingen, die ich so höre. Und das nennt man in der Medizin Erfahrungsheilkunde. Also was ich jetzt erzähle, geistliche Medizin, die Positivrezepte, das ist im Wesentlichen persönliche Erfahrungsheilkunde. Ich habe schon gesagt, wie wichtig das ist, dass die Beziehungen geheilt werden. Heilung der Beziehungen zu Gott. Die gestörte Beziehung zu Gott als Wurzelursache meiner möglichen körperlichen Erkrankung. Wie heile ich die Beziehung zu Gott? Beichte. Sakramentale Medizin. Medizin durch Sakramente. Ich musste immer lachen, eigentlich brauchst du den Vortrag gar nicht mehr halten. Die haben wir ja heute schon alles erzählt oder gestern.
Ja,
so ungefähr, gell? Ja. Ja. Also die Sakramente als geistliche Medizin, die mich befreien. Ich brauche doch kein Burnout kriegen, wenn ich mit Gott im Reinen bin. Mein Ziel ist Jesus in der Ewigkeit, möglichst hier schon. Wie schön ist diese Anbetung und die Gesänge. Wenn ich dieses Ziel jetzt schon habe, kriege ich doch nie einen Burnout. Ja. Krankensalbung. Jetzt haben wir sie erfolgreich bestrahlt. Sie wissen, unser Gesamtkonzept war, dass wir jetzt zuerst die Bestrahlung und dann anschließend, wenn das erfolgreich war, dann die Operation. Also die Bestrahlung war jetzt wirklich so, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Tumor ist deutlich kleiner geworden und jetzt lassen wir den Rest noch herausoperieren. Methode Renner kriegen Sie heute fast nicht mehr angeboten. Macht aber nichts, ich kann es nicht mehr ändern. Ja. Weil wir haben diese Bestrahlung gleichzeitig kombiniert mit Chemotherapie und mit Wärmetherapie, Hyperthermie. Und was man da an Tumorrückbildungen sieht, und ich kann nicht nur den eigentlichen Tumor mit erfassen, sondern ich kann sogar das Risikogebiet, wo diese Tumorausläufer sind, die nächsten Lymphknoten und so weiter, alles mit in dieses Gebiet hineinbeziehen. Und der Tumor wird kleiner, 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 Sie finden ihn kaum noch. Aber wir lassen jetzt doch den Ausgangsteil des Organs, den lassen wir herausoperieren. Ich empfehle Ihnen vorher die Krankensalbung. Wie bitte, Herr Professor? Krankensalbung, was ist das? Ich bin doch evangelisch. Ja, gut, dann gehen Sie mal zu Ihrem Pastor und besprechen das mit ihm. Jetzt bin ich gespannt, was die Theologen sagen. Ja, und dann kommt er wieder zurück und sagt, mein Pastor, wir haben ja gar kein geweihtes Öl. Gehen Sie halt in die Nachbarpfarrei zum katholischen Pfarrer und reden Sie mit dem drüber. Ich weiß nicht, ob der das dann macht, weil der eben reformiert ist. Also gut. Ich glaube, Krankensalbung darf man auch einem nicht katholisch Getauften geben. Ich glaube sogar einem nicht Getauften, aber die sind beschäftigt. Gut, Krankensalbung, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig als geistliche Medizin. Eucharistie, haben wir heute gehört, die Feier der Eucharistie, eucharistische Anbetung. Ich habe ein wunderbares Beispiel vom Manfred, der in Heroldsbach immer die Kassetten macht, Manfred Hering, und wie der geheilt worden ist durch eucharistische Anbetung. Das ist mit seinen 3,5 Jahre dauernden Rückenschmerzen. Also wunderbar, geistliche Medizin. Dann die Beziehungen zu sich selbst oder zu einem anderen Menschen, das, was man im Oberbegriff als dann innere Heilung macht, ist auch geistliche Medizin. Und hier Vergebung. Beziehung zu einem Mitmenschen, die gestört sind, durch Vergebung wieder reparieren. Auch wenn der schon gestorben ist. Vergebung. Den Unterschied vergeben und versöhnen. Vergeben ist was Einseitiges. Ich spreche einem anderen zu, nicht laut, dass er das hören muss, aber so laut, dass ich es höre, dass ich es weiß, dass ich es auch vom ganzen Herzen tue. Ich vergebe dir. Es geht hier um die Schuld des anderen an mir. Seine Schuld. Ich vergebe dir. Und meine Schuld vor Gott oder vor den Menschen, da muss ich dann die Größe besitzen, hinzugehen. Vor Gott, bitte vergib mir, in der Beichte. Oder zu dem anderen, wenn er noch lebt, bitte, ich habe da einen Fehler gemacht, vergib mir. Und wenn der dann die Größe hat und sagt, okay, ich vergebe dir, dann ist es wechselseitig. Das ist Versöhnung. Habe ich letztes Jahr erzählt, haben Sie ja alle schon gehört und alles schon verstanden. Ich habe es nur eine kurze Wiederholung. Ja? Vergeben hängt nur von mir ab. eine Willenssache, ich will vergeben. Wer sagt, oh, ich kann nicht vergeben, es war so schlimm, was man mir damals angetan hat, der sagt im Prinzip, ich will nicht vergeben. Wie war das bei Mediamarkt? Er wird krank, ja, Schäbe, ja, gut. Also Vergebung ganz, ganz wichtig als geistliches Rezept. Heilung der Lebensgeschichte, Heilung der Familiengeschichte, alles die Dinge, die wir in so einem Seminar, in so einem Exerzitien der inneren Heilung machen. Und dieses ist ja viel, viel Gebet dabei. Ja, Gebet, Anbetung. Also das sind für mich Rezepte der Gebetsmedizin. Und das ist eben nicht nur Behandlung von vorhandenen Symptomen, von schon ausgebrochener Krankheit. Das ist auch Vorbeugung, dass solche Krankheiten nicht entstehen. Prophylaxe, wie eine Impfung. Vergeben ist Impfen, damit ich keinen Bluthochdruck kriege. Impfung gegen Bluthochdruck. Nobelpreis wäre mir sicher, weil es das bis jetzt nicht gibt. Ja. Ja gut, ein weiteres Rezept in dieser geistlichen Medizin ist keine Angst. Habe ich fast in jeder Sprechstunde in den letzten Jahren meiner Berufstätigkeit meinem Patienten beim Abschied gesagt, bitte keine Angst. Habe ihm schon vorher erklärt, warum es eigentlich gar nicht nötig ist, dass er Angst hat. Keine Angst. Keine Angst. Ein wunderbares Rezept gegen Ängste ist für mich Psalm 23. Habe ich oft meinen Patienten, ich habe gesagt, Weltliteratur, 3000 Jahre alte Weltliteratur, Psalmen. David, etwa 1000 vor Christus, hat nicht alle selber geschrieben, aber gut, die meisten werden ihm ja zugeschrieben. 3000 Jahre Weltliteratur, Psalm 23. Ja, noch nie gehört. Ja, ja, kaufen Sie sich mal das Büchlein und lesen Sie mal Psalm 23. Habe ihm dann ein Rezept geschrieben, ja. Psalm 23, dreimal am Tag laut beten. Ja. Vielen Dank. Was kommt in diesem Psalm 23 vor? Muss ich auch wandern in finsterem Tal? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Eine Krankheit, speziell eine Krebserkrankung, das ist ein ganz, ganz finsteres Tal. Manchen konnte ich sagen, ja, ihr Tal ist gar nicht so finster. Wir machen ja eine Vorbeugung. Die Operation war ja sehr erfolgreich. Wir machen das ja vorbeugend, diese Beschallung. Oder wir, wenn jetzt bestrahlen, mit Chemo das verbinden und vielleicht auch noch mit Wärme, dann haben wir das und die Aussichten. Also so finster ist ihr Tal gar nicht. Ja, aber besorgen sich noch Hilfe. Sprechen sich das immer wieder vor. Dreimal am Tag laut. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Er ist der Arzt. Er gibt mir Zuversicht, wie der gute Hirt mit Stecken und Stab. Also gut, Angst fressen Seele auf, gibt es so ein altes, angeblich indianisches Sprichwort. Und die moderne Wissenschaft der Psychoneuroimmunologie, die zeigt eben auch, dass Angst die Immunabwehr schwächt. Das sind Prozesse, Angst gibt im Hirn, gibt auch ein Angstzentrum und da gehen dann die Impulse an einen wichtigen Teil des Gehirns, von dem dann aus Hormone über den ganzen Körper ausgeschüttet werden, vor allem diese Stresshormone, das Stresshormon Cortisol. Und das Stresshormon Cortisol unterdrückt die Tätigkeit der Abwehrzellen, der Immunzellen, der Lymphozyten. Keine Angst. Eines der wichtigsten geistlichen Rezepte. Keine Angst. Und ein Rezept gegen Angst, wenn es mal wirklich so weit wäre. Weiteres Rezept. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, ein paar Rezepte haben wir schon noch Zeit. Okay. Ja, ja. Segnen. Segnen Sie alles und ständig, möglichst täglich. Alle Ihre Medikamente. Ich nehme jeden Tag 2 verschiedene Tabletten in der Früh, wenn ich es nicht vergesse. Und meistens vergesse ich es nicht, Gott sei Dank. Ich segne diese Tabletten. Ich segne die Tabletten im Namen Jesu. Ich lese den Beipackzettel gar nicht. Ich weiß ein bisschen, was da drin steht, aber ich lese nicht. Ja, ja. Ja, sonst müssten Sie manchmal nicht den Beipackzettel wegschmeißen, sondern das Medikament. Aber dann brauchen Sie es doch gar nicht aufschreiben lassen. Ja, sparen Sie wieder der Krankenkasse. Es gibt Untersuchungen, wie viele Medikamente unbesehen in den Papierkorb, Abfallkorb wandern. Segnen Sie alles, was eben damit zu tun hat. Die Medikamente, die Geräte, hat mich ein Patient mal ein bisschen auf die Probe gestellt. Das war ein sehr lieber Patient. Er hat gesagt, Herr Professor, wie lange dauerte denn damals so eine Bestrahlung? Dann habe ich nachgeschaut, als ich pro Feld war, 58 Sekunden. Nein, Herr Professor, ein Vaterunser. Der hat während der Behandlung gebetet. Ja, ich hoffe, dass er auch noch ein Segenskreuz in die Luft gemacht hat für die Maschine. Ja, die Behandlungsräume, die Behandlungsschritte, Ihren Arzt, alle Beteiligten, Apotheker. Ja. Zu diesem Risiko Ihren Arzt und Apotheker. Ja. Was können Sie sagen? Statt Risiken und Nebenwirkungen segne ich meinen Arzt und meinen Apotheker. Ja, das wäre doch auch mal was. Assistenten, Schwestern, Pfleger, also alles, was ist. Segnen Sie und bitten Sie Ihren Schutzengel, dass er mithilft, dass diese ganzen Behandlungsschritte, dieses alle Medikamente, alles in einem Reich des Segens, einer Atmosphäre des Segnens. Und wenn er sagt, das ist aber viel Arbeit, Ihr Schutzengel, dann sagt er so, hol doch halt noch 1000 andere Engel dazu. Ja. Im OP-Saal 1000 Engel, da kann also nichts mehr schiefgehen. Ganz wichtig ist das Fürbittgebet für andere, dass ich geistlich anderen helfe oder umgekehrt, dass ich andere bitte, mir geistlich zu helfen. Fürbittgebet, ganz biblisch, Jakobus 5, Satz 16, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet. Nicht, dass ihr sofort gesund werdet, sondern dass wir geheiligt werden. Das Ziel des Lebens, die Heiligung. Also betet füreinander. Und bei diesem Fürbittgebet auch dran denken, für Dankgebete zu sprechen. Oh, die Nachbarin war so schwer krank, jetzt ist sie wieder gesund aus dem Krankenhaus entlassen, aber ich weiß, die betet nicht. Gehe ich zu Gott und sage, danke Herr, dass jetzt meine liebe Nachbarin wieder gesund geworden ist. Auch stellvertretend für einen anderen danken. Finde ich, gehört auch mit in diese geistliche Medizin. Wir haben ein großes Potenzial an geistlichen Medikamenten und Hilfen. Und das wird von Intellektuellen, auch von studierten Theologen, gerne als Volksfrömmigkeit oder Frömmelei abqualifiziert. Ich sehe das zu Unrecht, wird hier geistliche Medizin zu Unrecht nicht richtig gewürdigt. Und dieses und gleichzeitig, klassische Schulmedizin und geistliche Medizin, nicht nur, ja, wenn es dem Ende zugeht, sondern in allen Krankheitsphasen. Die Schwerpunkte, was ist jetzt mehr wichtig, sakramentale Medizin oder mehr Gebetsmedizin oder was mache ich zuerst, diese Schwerpunkte, die mögen sich auch in verschiedenen Krankheitsphasen auch verschieben. Sie können auch nicht alles gleichzeitig machen. Aber man kann vieles am gleichen Tag machen. Und Sie können jetzt sagen, ja, zum Doktor habe ich 2 Stunden Zeit, aber für geistliche Medizin habe ich 0 Minuten Zeit. Aber zum Doktor habe ich 0 Minuten Zeit und zur geistlichen Medizin habe ich 2 Stunden Zeit, ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Jeder hat auch einen Lieblingsheiligen. Nicht nur, wenn er was verloren hat, den heiligen Antonius, ja, sondern auch, ja, seinen Namenspatron. Ich bete sehr gerne zu den armen Seelen, dass sie mir helfen. Und ich habe schon wunderbare Gebetserhörungen erleben dürfen. Eine Wallfahrt, gerade in Marienwallfahrtsorte. Die Votivtafeln, Maria hat geholfen. Ja, das sind Erfolgsmeldungen, die kann nicht jeder Schulmediziner sagen. Jetzt möchte ich am Schluss noch ein Rezept bringen, das ich von einem Arzt der Antike übernommen habe. Etwa 2000 Jahre altes Rezept. Lukas war Arzt. Lukas 4, 38, Jesus machte sich auf aus der Synagoge und kam in Simons Haus. Und Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und gebot dem Fieber. Und es verließ sie sogleich. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Also Jesus gebot dem Fieber und das Fieber wich von ihr. Die Patientin war quasi schlagartig gesund. Und das ist jetzt mein ganz, ganz persönliches Rezept. Müssen Sie nicht anwenden, aber Sie dürfen es. Ich gebiete im Namen Jesu. Und wir erinnern uns, Markus 16, Vers 17, in meinem Namen werden Sie. das und das tun. Also ich gebiete im Namen Jesu und ich gebiete allen Krankheitserregern und Krankheitssymptomen zu weichen und zu verschwinden. Zum Beispiel, wenn sich erste Anzeichen von Halsschmerzen oder Schnupfen bemerkbar machen. Ich gebiete diesen Krankheitserreger und diese Halsentzündung im Hals zu weichen und zu verschwinden. Ich stand vor Jahren mal hier, so, nicht das hier, sondern das war woanders, und habe einen Vortrag gehalten, ich glaube, es war in Forchheim, und plötzlich merke ich, ich kriege Herzrasen. Das nennt man, und ich wusste, dass, wenn es wieder auftritt, gelegentlich, das sind supraventrikuläre Extrasystolen. Ich habe meinen Vortrag weitergehalten, aber innerlich habe ich gesagt, ich gebiete diese Herzrasen sofort aufzuhören. Es war plötzlich, es war weg. Ich habe meinen Vortrag problemlos zu Ende halten können. Ja. Also ich gebiete, und wenn es notwendig ist, auch stündlich. Und ich gebiete nach jeder heiligen Kommunion, ich habe ja gesagt, ganz wichtig ist es, dass ich möglichst, ich erzähle es dann gleich noch, also ich nach der heiligen Kommunion, allen Krebszellen in meinem Körper im Namen Jesu abzusterben, zu verdorren und zu verschwinden. Spezielle Belege für den Erfolg dieser Heilmethoden habe ich nicht. Es ist sozusagen, ich persönlich bin das Einzelfallbeispiel. Einzelfallkasuistik. Kann man heute nicht mehr publizieren. Mein Vater hat mit einer Einzelfallkasuistik 1922 noch den Medizindoktor gemacht. Und das war aber alles, was er selber gemacht hat. Da gab es keine Plagiate. Also der einzige Beleg für diese Methode, das bin ich eben selber. Und in diesem Herbst und diesem Winter war ich verschont von Erkältungskrankheiten. Und auf dem Weg hierher habe ich gedacht, oh, jetzt zieht es mal aber hin. Ich gebiete jeglicher Entzündung sofort zu weichen. Ich muss einen Vortrag halten. Funktioniert. Und bei meiner eigenen Krebserkrankung bin ich jetzt im 19. Jahre tumorfrei. Preis dem Herrn. Ja. Also man könnte diese Methode als Autoexorzismus bezeichnen. Und das darf ich. Für einen Fremden darf ich es nicht, aber für mich selber darf ich es. Ich sehe diese Krankheitserreger und auch diese Krebszellen als Eindringlinge, als quasi böse Dämonen. Vielleicht sind sie es tatsächlich. Ich sehe sie mindestens so. Und ich gebiete ihnen, raus mit euch, verschwindet, ihr habt kein Recht auf mich. Allerdings bemühe ich mich immer imstande der heiligmachenden Gnade zu sein, um eben auch wirksam und vollmächtig im Namen Jesu gebieten zu können. Und so interpretiere ich Jakobus 5, 16, viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Also ich interpretiere, dass der Gerechte lebt praktisch imstande der heiligmachenden Gnade, wie wir das heute aus dem Katechismus heraus lesen. Wir müssen auch bedenken, Krankheiten könnten auch mal von der anderen Seite hervorgerufen werden. Denn mit Gottes Erlaubnis darf der Teufel uns versuchen, plagen oder gar schaden. Buch Hiob, biblisch. Und hier prüft Gott dann eben unsere Liebe, unsere Hingabe, unser Gottvertrauen. Aber es ist sehr schwer, die richtige Unterscheidung der Geister zu treffen. Hier hilft mir vielleicht dieser Satz, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und noch eine Schlussüberlegung. All unser Leben auf diesem Planeten ist endlich. Meine Krankheit könnte eine Krankheit sein, die zum Tode führt. Sollte ich deswegen jetzt mein geistliches Programm ändern? Gott macht keine Fehler. Er hat einen Heilsplan für mich. Für eine ganze Ewigkeit. Also Rezept Nummer 1, nach wie vor, grenzenloses Gottvertrauen. Auch das christliche Sterben muss vorbereitet werden. Und wir sollten zu Lebzeiten, rechtzeitig, in gesunden Tagen, dies bedenken. Und es gilt auch zu berücksichtigen, dass in den letzten Phasen einer Krankheit die Kräfte schwinden können. Das Bewusstsein schwinden kann. Man kann selbst nicht mehr sehr viel Aktives tun. Das ganze Programm kann ich nicht mehr runterrattern. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass die Angehörigen stellvertretend für den Kranken die geistliche Medizin anwenden. Und ganz wichtig ist auch die Krankensalbung. Kann man sich auch oder kann einem auch gegeben werden, wenn man nicht mehr ganz bei Bewusstsein ist. Und dann gibt es eben leider noch eine ganz besondere Situation, das habe ich eben leider auch ab und zu erleben müssen in meiner ärztlichen Tätigkeit. Das ist der eigensinnige, unbelehrbare, renitente, verstockte Patient. Oder Arzt. Zu meinem Patienten dürfen Sie nicht kommen, gell? Das ist mein Patient. Es gibt ja solche Ärzte leider auch, die das dann nicht erlauben. Also diese verstockten Menschen, die eben partout von geistlichen Dingen nichts wissen wollen. Die brauchen besonders viel Gebet und Segen und Opfer. Aber von den anderen im Rahmen von deren geistlichen Verantwortung. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, geistliche Verantwortung, Verantwortung überhaupt und geistliche Verantwortung, das wird ja heute eben nicht mehr gesehen. Aber es ist nicht so, dass sie nicht existiert. Sie wird eben bloß nicht praktiziert. Ja. Also wir haben eine geistliche Verantwortung eben auch für andere, natürlich speziell für unsere Familienangehörigen. Und ich glaube, jetzt kommt noch ein Packerl auf uns zu, das ist diese geistliche Verantwortung. Warum haben wir es unserem Papst zu dessen Aktivzeiten so schwer gemacht? Gerade wir Deutschen, wo wir himmelhoch jauchzend, jeden Tag tanzend durch die Landschaft hätten gehen können. Wir Deutsche mit unserer Vergangenheit bekommen das Gnadengeschenk des Himmels, das wir dem Papst stellen dürfen. Die Menschheit ist manchmal sehr, sehr verblendet, nicht nur zwischen 1933 und 1945. Psalm 23 lehrt uns Gottvertrauen. Und wir haben es ja vorhin auch gebetet, Herr Jesus, mein Jesus, ich vertraue dir grenzenlos. Und mit diesem Satz, den ich fast unbewusst vor 16 Jahren mal gesprochen habe, unbewusst, in einer extrem schwierigen Situation, für die es praktisch keine Lösung gab, hat sich eine Lösung ergeben, viel, viel schlauer, als wir Menschen das uns ausgedacht haben. Und es war ein grenzenloses Gnadengeschenk, was mir da eben gegeben worden ist. Das war eben diese Praxis neben meiner Chefarztposition eben auch noch plötzlich eine unabhängige Position für die Ambulanz. Also dieses grundlegende Rezept Nummer 1, also ich durfte es nicht nur hier, sondern auch so mehrfach erfahren. Also ich versuchte Ihnen aufzuzeigen, dass gerade der Glaube an Gott und unseren dreifaltigen Gott unsere moderne Medizin erweitern kann und ihr ein sicheres Fundament geben kann. Jesus Christus ist der Arzt. Und unser Glaube ist Beziehung. Beziehung zu Jesus Christus. Beziehung im Glauben, im Vertrauen, in der Hoffnung, in der Liebe. Und in dieser Beziehung zu Jesus als dem Arzt, da bietet uns eben diese geistliche Medizin eine Fülle von Rezepten zur Hilfe, zur Heilung und zur Heiligung.